Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
Und heute sprechen wir mit Daniela Rittmeier. Sie ist Head of AI Automotive bei Capgemini. Sie war zuvor Head of AI Hub bei BMW. Daniela studierte Architektur, setzte sich also später dann mit Krankenhaus-Großprojekten auseinander und stieg bei BMW erst einmal mit Immobilienentwicklung ein. Aber irgendwann mal packte sie das Thema autonomes Fahren und künstliche Intelligenz. Und jetzt liegen hinter ihr fast 2 Jahrzehnten von der Initiierung, Entwicklung und Realisation von Transformationsprojekten und eine Führungsrolle in AI. Sie ist Mutter von 2 Kindern und Daniela wird regelmäßig darauf angesprochen, ob sie vielleicht die Schauspielerin oder die Schwester von Katja Riemann ist. Egal ob bei Skitouren oder in der Berghütte, im Hotel, bei den Kolleginnen, überall wird sie darauf angesprochen. Und diejenigen, die es nicht glauben, sollten vielleicht einschalten auf YouTube. Stimmt vielleicht wirklich. Ihre Familie lacht dann auch immer wieder sich total ab, wenn jemand fragt, entschuldigen Sie, sind Sie vielleicht? Herzlich willkommen, liebe Daniela.
Dankeschön für die Einladung, liebe Anne und lieber Philipp. Ich freue mich, bei euch zu sein.
Gerne.
Also, liebe Daniela, entschuldige bitte, bist du vielleicht? Nein. Also,
ja, jetzt, nicht.
Ernst? Im Ernst, deiner Meinung nach, du arbeitest doch im Bereich KI. Wäre vielleicht KI besser in der Lage, herauszufinden, dass du sie nicht bist, als die Menschen? Oder was meinst du?
Ich glaube schon, dass die KI das relativ schnell und recht gut herausfinden könnte mit den aktuellen Technologien rund um Computer Vision. Und die würden relativ schnell feststellen, dass ich nicht Katja Riemann bin, sondern dass ich Daniela Rittmeier bin.
Sie kann sehr gut singen. Kannst du es auch?
Ich singe manchmal auch, aber nur privat, auf privaten Familienfeiern. Mein kleiner Bruder ist sehr, sehr engagiert im Hip-Hop-Bereich und mein großer Bruder kann auch einigermaßen singen und das machen wir immer sehr zur Freude unserer Familie, aber nur im privaten Bereich.
Alles klar. Du hast Architektur studiert und hast einen Immobilienforschungspreis gewonnen. Wann hast du genau deine Passion für KI entdeckt? Wie ist es passiert? Und was sind die Key Skills, die du dafür gebraucht hast?
Oh, das sind ja gleich 3 Fragen auf einmal. genau. Wenn mich jemand fragt, wie ich eigentlich zur KI gekommen bin, sage ich immer, wie die Jungfrau zum Kindel. Das hat sich eigentlich spontan oder einfach so entwickelt. Was man über mich vielleicht wissen muss oder die mich kennen, die wissen, ich bin ein unheimlich wissbegieriger Mensch. Ich brauche so alle 5 bis 10 Jahre einen neuen Input und möchte mich gerne in ein neues Thema reindenken. Und ich bin ein sehr technikaffiner Mensch. Und das zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch meine 20 Jahre Berufserfahrung durch. Aber zur KI bin ich eigentlich das erste Mal gekommen in meinem Austauschstudium in Australien an der RMIT in Melbourne. Dort hatte ich das erste Mal mit KI und datengetriebenen Entwicklungen Kontakt. Da waren sehr viele asiatische Studenten, die mit mir dort den Masterstudiengang begleitet haben. Und ich fand das total spannend, wie die datenbasiert und Algorithmen unterstützt Entwürfe abgeleitet haben, weil das ist eine ganz andere Herangehensweise gewesen als das, was man an einer klassischen deutschen oder europäischen Universität lernt. Und dann ist es eigentlich in den weiteren Jahren immer so gewesen, dass ich Routineaufgaben, die ich überhaupt nicht mag, wenn ich Dinge 2 oder 3 Mal wiederholen muss, automatisiert habe in Datenbanken oder sonstigen Strukturen. Und irgendwann hat sich dann die Chance ergeben, eher zufällig in der BMW Group, dass ich gefragt worden bin, das Netzwerk der künstlichen Intelligenz aus dem Fachbereich für autonomes Fahren zu initiieren. Und dann habe ich die Chance ergriffen und durfte dann sehr, sehr viel über die Technologien lernen.
Das ist ja hervorragend. Würdest du sagen, dass man unbedingt ein Techie sein muss, um das zu leiten? Oder geht das um vieles andere, vieles Menschliche, nicht nur Technologie bei der KI?
Ich glaube, und das habe ich in den letzten 5 Jahren gelernt, dass es nicht nur um die Technologie geht, um erfolgreich KI-Anwendungen auf die Straße zu bringen, sondern da spielen ganz, ganz unterschiedliche Dinge eine Rolle. Neben der Technologie ist es unheimlich wichtig, auch das Businessverständnis zu haben und zu überlegen, wo möchte ich die Technologie überhaupt für was einsetzen? Weil in ganz, ganz vielen Bereichen, gerade in den klassischen Bereichen, geht es ja einfach nur darum, Prozesse zu automatisieren oder zu beschleunigen. Also da brauche ich ein unheimliches Businessverständnis. Und so die dritte Komponente, die man braucht, ist einfach das Thema Kommunikation und Kollaboration gemeinsam. Denn je komplexer die KI-Anwendung, umso unwahrscheinlicher ist es, dass man alleine durchs Ziel geht. So eine Datenbank, die kann man alleine programmieren. Aber wenn wir jetzt mal an Dinge wie das autonome Fahren denken oder die Mensch-Maschinen-Interaktion in Sprachapplikationen, das ist nicht so einfach. Da geht niemand alleine durchs Ziel. Und da braucht man ganz, ganz unterschiedliche Skills und Kompetenzen. Und insbesondere, wenn es ein langfristig nachhaltiges Produkt ist, glaube ich, dass man ein interdisziplinäres Team braucht, was die Produkte entwickelt.
Jetzt kam diese Woche heraus dieser Artikel, also wonach Google vielleicht eine künstliche Intelligenz hat mit einem eigenen Bewusstsein. Kann es sein, dass wir so weit sind, deiner Meinung nach? Und wenn ja, was bedeutet das für unsere Industrie?
Das ist eine sehr, 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 sehr spannende Frage. Ich bin mir da nicht sicher, was das genau bedeutet und wie es definiert ist. Das müsste ich nochmal im Detail genau nachlesen. Ich erinnere mich aber an einen sehr, sehr spannenden Vortrag vor 2, 3 Jahren, wo ein, ich glaube, es war ein Biochemiker, das menschliche Gehirn und das die Technologien der künstlichen Intelligenz verglichen hat und versucht hat abzuleiten, wie lange dauert es denn eigentlich, bis die Technologie so weit ist, dass sie so intelligent ist wie unser Gehirn. Und ich glaube, er hat prädiziert, dass das so 300 oder 400 Jahre braucht. Also dementsprechend glaube ich, dass die KI noch kein Bewusstsein hat. Aktuell ist es so, dass insbesondere in den reifen Technologien wie Sprachverarbeitung oder Bildverarbeitung und Anomaly Detection, dass die KI da besser ist als der Mensch und teilweise bestimmte Aufgaben schneller, besser und effizienter umsetzen kann. Aber dass wir ein Bewusstsein haben, so wie der Mensch, daran glaube ich noch nicht.
Vielleicht ist auch die Frage, dass es gar nicht so gut ist, immer auch diesen Vergleich zu ziehen zwischen KI und Mensch. Das ist ja irgendwie etwas, was anscheinend die Leute total fasziniert, immer zu vergleichen. Wie gut ist denn die KI schon verglichen mit dem Menschen? Vielleicht ist es auch einfach der falsche Benchmark oder vielleicht sollte man gar nicht benchmarken. Man vergleicht ja jetzt auch nicht die ganze Zeit das Auto mit dem Menschen. Ja, wer kann jetzt schneller rennen oder fahren? Wie siehst du das? Ist das vielleicht eine Verzerrung von Grund auf in der ganzen Diskussion?
Also, was ich festgestellt habe in den letzten 5 Jahren ist, dass wenn sich die Menschen das erste Mal mit KI beschäftigen, ist das so dieses Buzzword, ja, dieses Mystifizieren. Ich habe auch schon einige Kollegen und Kolleginnen erlebt, die dann meinten, ah, ich habe ein Problem, ich werbe KI da drauf und dann funktioniert das. Die Erfahrung hat gezeigt, das ist nicht so einfach, wie man sich das manchmal vorstellt. Für mich ist die künstliche Intelligenz oder alle datengetriebenen Technologien sind wie so ein Werkzeug, ganz einfach. Also stellt man sich vor einen Schraubenzieher. Die Sprachverarbeitung ist der Schlitzschraubenzieher, die Bildverarbeitung ist der Kreuz und die Anomaly Detection oder Quantum Computing sind dann der Torx. Und es geht einfach darum, wie setze ich diese Technologien oder dieses Werkzeug ein, um was zu erreichen. Also dementsprechend, ich sehe das alles relativ, weil es ist nur Mathematik und es ist nur Technik, die man anwendet, um bestimmte Anwendungen umzusetzen oder bestimmte Produkte zu bauen, die so scheinen, als ob sie intelligent ist. Also es gibt ja auch keine eindeutige Definition von KI. Bei BMW habe ich da einige Workshops immer gehabt, wo ich KI-Experten in einen Raum gesteckt habe und gesagt habe, lasst uns mal auf eine Definition es runterbrechen, ist schier unmöglich. Ja. Aber KI ist ja die Automatisierung intelligenten Verhaltens. Das heißt, man sagt, da wo die Maschine Aufgaben übernimmt, die vermeintlich intelligent wirken. Ja? Und dementsprechend glaube ich, dass es daher kommt. Aber man muss das alles immer relativ sehen und dann wieder auf die einzelnen Anwendungsfälle runterbrechen.
Genau. Und spätestens, wenn man sich mit KI beschäftigt, weiß man dann auch, warum es sinnvoll war, irgendwann mal Statistikkurse zu belegen. Weil am Ende des Tages geht es ja da sehr viel auch um die Statistik dahinter, um die Fortgeschrittene. Sag mal, du hast dich in deiner vorherigen Position sehr viel mit KI im Automotive-Umfeld befasst. Und ich bin auch relativ tief im Automotive-Umfeld involviert, aber ich sehe ein bisschen widersprüchliche, wie soll ich sagen, Reifegrade. Was ist deine Einschätzung? Wie weit ist Automotive wirklich im Bereich KI so ein bisschen branchenübergreifend? Wir brauchen jetzt gar nicht einzelne Hersteller herausgreifen, aber was ist so deine Einschätzung?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich hatte ja in meiner vorherigen Rolle als Head of AI Hub ein Portfolio von in Summe 600 Anwendungsfällen für die gesamte BMW Group, also entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mhm. Und wenn man das dann einteilen möchte und mal gruppieren möchte, ist ungefähr die eine Hälfte im Bereich klassischer Prozesse gewesen. Das heißt, die Automatisierung, die Verbesserung, die Effizienzsteigerung in klassischen Businessbereichen, die sozusagen bereits dort sind. Und die andere Hälfte der Anwendungsfälle ist in den Bereichen gewesen, wie beispielsweise autonomes Fahren, Mensch-Maschine-Interaktion im Produkt, die sozusagen neue Features, Funktionen oder Services entwickeln. Und in den Bereichen der klassischen Prozessoptimierung, sag ich mal, da ist es so, dass es in den ein oder anderen Bereichen schon recht fortgeschritten ist. Da ist auch die Strategie, dass man reife Technologien wie Bildverarbeitung, Sprachverarbeitung anwendet und umsetzt und damit Wertschöpfung generieren kann und Data Value Creation generieren kann. In den anderen Bereichen ist es so, dass verschiedene Anwendungen bereits verprobt und vertestet sind. Da geht es aber ja darum, auch dass man ein USP und was Neues entwickelt und das dauert sozusagen naturgemäß noch ein bisschen länger. Und ich glaube, gerade im Bereich autonomes Fahren, was ja immer als Beispiel dort genommen wird, ich glaube, da gab es in den letzten Jahren international eine hohe Lernkurve. Das, was man vor 5 Jahren vielleicht noch gedacht hat, was man relativ leicht erreichen kann, das hat sich jetzt relativiert. Und man geht jetzt, glaube ich, mit dem Thema autonomes Fahren ein bisschen anders um und hat ein anderes Gespür dafür, was es auch heißt in Richtung Safety, Security, Test und Absicherung, was das wirklich bedeutet, wenn ich Menschen in ein autonomes Fahrzeug setze und damit fahren lasse.
Ja, die Annahmen des Hype-Cycles haben sich mal wieder ein Stück weit bestätigt. Ne? So ist denn, wir sind wieder in der Realität angekommen, was man ja auch bei den aktuellen Produktreleases sieht, dass die doch von den Leveln her jetzt nicht, sagen wir mal, der ganz große Wurf dann letztlich geworden sind, was ja auch okay ist.
Ja.
Genau.
Genau, Daniele, du hast jetzt auch gerade eben gesagt, also international war es eine hohe Lernkurve. Und ich habe auch gesehen, oder wir haben gesehen bei der Recherche, dass du dann auch also mit China viel zu tun gehabt hast, also in deiner Position früher. Wie stehen wir international gesehen mit der Umsetzung oder, sage ich mal, mit der Realisation von den AI-Projekten?
Mit wir gehe ich davon aus, dass du Deutschland und Europa meinst.
Genau, das ja. meine ich.
Genau, also in der vorherigen Rolle habe ich natürlich immer KI aus einer internationalen Sicht bearbeitet und gesehen und da auch Evaluationen angestrebt. Und was man einfach sagen muss, ist, dass man das in 3 Bereiche einteilen kann. Einmal Amerika, China oder der asiatische Raum und Deutschland und Europa. Und die Amerikaner sind natürlich durch ihre 5 Tech-Giganten und eine datengetriebene Entwicklung und datengetriebene Produkte da in einer ganz anderen Situation und auch im Bereich Test und Absicherung und Homologation ist es einfach eine andere Herangehensweise, wie man Technologien entwickelt. Die Chinesen haben sich vorgenommen, ich glaube 2017 oder 18 wurde das announced, AI-First-Strategie und die ziehen sie sehr, sehr konsequent durch. Es wurde in den Jahren enorm viel investiert und es sind sehr, sehr spannende und auch aus ethischer Hinsicht kritische Applikationen auf den Markt gekommen. Und zwischen diesen beiden Welten ist für meine Begriffe so ein War for Technologies entstanden, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und Deutschland und Europa ist mein Gefühl, versucht sich da noch so zu positionieren und zu schauen, was die eigene Rolle ist. Ich persönlich habe mich auch sehr, sehr intensiv mit der KI-Strategie der Bundesregierung und auch auf EU-Ebene beschäftigt und auch mit dem EU-AI-Act, der ja sich kontinuierlich weiterentwickelt. Und ich persönlich sehe eine Wahnsinnschance für Deutschland und Europa auf Grundlage des Wertemodells, was wir mitbringen und aufgrund unserer Wertevorstellung, dass wir gerade in diesem Bereich Trustworthy AI, Made in Europe, eine wahnsinnige Chance haben, da uns weiterzuentwickeln und da einen Fokus zu setzen.
Es gibt mir einige Steilvorlagen. Würde ich gerne mal mit einer Frage anfangen. Was wir so ein bisschen merken, wenn wir Fortbildung über KI machen, dass eine Schwierigkeit auch darin liegt, dass deutsche Entscheiderinnen und Entscheider dazu tendieren, den KI-Use-Case nur dann zuzulassen, wenn auch der Outcome relativ klar ist und man dadurch sozusagen auch in der Kommerzialisierung immer sehr, immer noch risikoavers ist, unterm Strich. Es ist zumindest jetzt mal unsere Wahrnehmung und Einschätzung. Ist das ein Grund, wo wir uns selber vielleicht auch ein bisschen Geschwindigkeit und Potenziale nehmen, dass wir einfach versuchen, so ganz klassisch wie bei einer Maschine zu rechnen, Mensch, die neue Maschine hat dann einen höheren Output und dadurch kann ich das reamortisieren und habe dann den ROI und so weiter. Ist das vielleicht auch etwas, dass wir da so ein bisschen auch diejenigen einbauen müssen, stärker, die eher so aus der kaufmännischen Entscheidung kommen und vielleicht noch nicht so den Zugang zu dem Thema haben und die Logik dahinter so gut verstehen?
Also Punkt eins, ich stimme dir zu. Das ist auch die Erfahrung der letzten Jahre gewesen in einem klassisch deutschen Automobilkonzern, dass die Fragestellung natürlich ist, brauche ich das? Was bringt mir das? Was kommt da wann, wie am Ende raus? Das ist halt die Denke und die Mentalität, die wir mitbringen. Das ist in Bereichen, wo ich auf die klassischen Prozesse, wo ich Zahlen, Daten, Fakten habe, aufsetze, relativ einfach machbar, da kann man mit Annahmen arbeiten und kann das runterbrechen, aber in den Bereichen, wo ich bewerten möchte, neue Funktionen, neue Features, neue Businessmodelle, ist das natürlich schwierig, weil da kann ich nur mit Annahmen reingehen und eine Take-Rate grob kalkulieren, das sind aber wirklich nur Annahmen, weil das kann ich halt einfach nicht so gut bewerten. Die Amerikaner tun sich da leichter, weil die mit diesen datengetriebenen Businessmodellen halt einfach anders umgehen. Was ist der Lösungsansatz gewesen, den ich die letzten Jahre auch vorangetrieben habe in meiner Rolle als AI Hub? Ich habe mir einfach die Stakeholder an den Tisch geholt und wir haben in digitalen interaktiven Workshops uns dem Thema angenähert. Wir haben sozusagen geschaut, was ist der klassische Produktentwicklungsprozess und an welcher Stelle habe ich jetzt Veränderungen und was heißt das, wenn ich eine Data Value Chain, eine Datenwertschöpfung erwarte. Ja? Und dann wirklich pro jeder Phase angeschaut, was ist da realistisch, was ist da nicht realistisch, wie entwickelt sich auch die Hypothese und die Prognose dann weiter und an welchen Stellen muss ich das einfach updaten. Ich denke, das ist ein ganz guter Lösungsansatz gewesen, um die Stakeholder abzuholen und um die ersten Antworten zu geben in diesen Bereichen, weil ganz ohne Business Case oder einen Eurobetrag dahinter ist es halt einfach sehr, sehr schwierig. Ja.
Ja. Jetzt muss ich meine zweite Frage anstellen, weil jetzt noch ein Punkt gekommen, den ich unbedingt loswerden möchte. Ich formuliere jetzt meine Hypothese. Viele der AI-Projekte in traditionellen deutschen, europäischen Unternehmen funktionieren vor allen Dingen auch deswegen nicht, weil wir unsere Hausaufgaben in Bezug auf Datenverfügbarkeit und Qualität noch lange nicht erledigt haben und gerade versuchen, den zweiten, dritten Schritt zu machen, bevor wir den ersten gemacht haben. Was ist dein Kommentar dazu?
Ja, also kann ich nur ja sagen. Ich glaube, die Herausforderung ist nicht die Technologie an sich, weil die ist ja da und die entwickelt sich weiter, sondern die Herausforderung, gerade in diesen klassischen, sag ich mal, hardware-getriebenen Bereichen, die wir in Deutschland und Europa haben, ist die Infrastruktur, die Dateninfrastruktur, die sich entwickelt hat in den letzten 20, 30 Jahren, so anzupassen, dass sie AI-ready ist, sag ich mal, sowohl in den Prozessen, aber auch in den Fahrzeugen embedded. Das ist eigentlich die Kernherausforderung. Und da ist natürlich die Grundlage bei KI-Anwendungen Daten, weil ohne Daten keine KI. Und wenn ich die Daten nicht in geeigneter Struktur und Qualität aus den Systemen oder aus den Fahrzeugen oder die Kundendaten bekomme, dann wird es auch mit der KI nichts. Das ist vollkommen richtig, ja. Und GDPR hat da auch sein Übriges dazu beigetragen. Das ist halt der deutsche und europäische Weg. Wie gesagt, im EU-AI-Act, ich sehe das als Chance, auch mit dem, wie er sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat und was für einen Fortschritt wir da erreicht haben. Und ich denke, man muss einfach die Chance ergreifen und das dann einfach umsetzen.
Wie sieht es aus, Daniele, mit der Investitionsbereitschaft in Europa für den Bereich AI? Müssen wir da irgendwie ein bisschen auf die Tube drücken, damit wir dann auch mitspielen können, also später mitspielen können, oder sind wir gut dabei?
Wie vorhin schon erläutert, sieht man den War for Technology in Amerika und in China. In Europa im Vergleich sind die Investitionen geringer, wobei sie nehmen stetig zu. Und auch, ich glaube, letzte Woche habe ich erst wieder einen Report gelesen über die aktuellen Zahlen bezüglich Investments in Startups. Da kann man ja auch immer recht schön ablesen, in welche Richtung es geht. Das wird besser, aber ich glaube, da haben wir noch einigen Aufholbedarf und Geschwindigkeit würde uns da gut tun.
So, jetzt nochmal zu dem Punkt zuvor, den du gerade angesprochen hattest. Wettbewerbsvorteil, Nachteil Deutschland, Europa versus USA, Asien. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Diskussion. Ich plädiere sowieso schon lange dafür, dass wir auch irgendwie die Diskussion um AI viel crossfunktionaler noch führen müssen, in die Philosophie reingehen, in ethische Fragestellungen und so weiter und so fort. Ich finde es auch gut, dass da in Europa diese ambitionierte Zielsetzung besteht, dass wir sozusagen eine andere Art oder andere Business Cases der AI entwickeln wollen. Aber jetzt mal ganz ehrlich und offen gesprochen, ist es nicht auch ein Stück weit naiv zu denken, dass wir in diesen hochglobalisierten Märkten da diesen Sonderweg wirklich durchziehen können, und bauen wir uns da nicht vielleicht nochmal auch einen zusätzlichen Wettbewerbsnachteil auf, der vielleicht gut gemeint ist, aber der letztlich dann dazu führen wird, dass wir im Prinzip noch langsamer und noch mehr abgehängt in bestimmten Bereichen sein werden? Wie siehst du das? Ich bin mir selber unsicher, was ich denken soll, sage ich ganz ehrlich.
Also ähnlich wie ich ja vorhin gesagt habe, für eine gute KI braucht es ein interdisziplinäres Team, sehe ich das eigentlich auch bei der globalen Teamzusammensetzung. Ich bin nie ein Freund, arbeite aktuell in einem globalen Unternehmen und habe vorher in einem globalen Großkonzern gearbeitet, der ja nicht nur Fahrzeuge in Deutschland und Europa, sondern auch in Amerika und Asien etc. pp. Verkaufen wollte. Und für mich ist das ein Selbstverständnis. Für mich ist das ein Selbstverständnis, dass man schaut, wo sind denn die Kompetenzen? Ja, wo sehe ich die Kompetenzen? Wo findet auch eine enorme Qualifizierung in diesem Bereich statt? Und dass ich dann einfach global übergreifend Teams zusammenstelle, um die richtigen Leute dort an einen Tisch zu bekommen. Ist für mich auch, ich bin jetzt seit mittlerweile 5-6 Wochen bei Capgemini, ist es total spannend und ein wahnsinniger Perspektivwechsel, weil da halt einfach anders und international gedacht wird. In den ersten Themen, die ich bearbeiten wurde, ist das Grundverständnis, dass ich Onshore, Nearshore, Offshore immer mixe und schaue, wo habe ich welche Kompetenzen, wie kann ich die Teams aufsetzen, damit ich schnell von der Qualität her hochwertig und effizient die Applikation umsetzen kann und die Projekte bearbeiten kann.
Der zweite Kommentar war so ein bisschen dieses, schaffen wir es wirklich, diesen Sonderweg zu gehen in Europa mit dieser ethischen Sichtweise? Ist es realistisch in so hochglobalisierten Märkten?
Ich persönlich glaube, dass es ein USP sein kann, weil ja immer die Frage der Positionierung von Deutschland und Europa ist. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, zu versuchen, dem amerikanischen Modell zu folgen oder dem chinesischen Modell zu folgen, weil das auch nicht unserem Naturell und unserem Wertekorsett entspricht. Deswegen glaube ich, dass es besonders in dem Bereich Trustworthy und Ethic AI und den Umgang, den verantwortungsvollen, nachhaltigen Umgang mit diesen Technologienentwicklungen, dass da wirklich ein Riesenpotenzial liegt, dass wir aber heben müssen und wo wir einfach schauen müssen, wie wir damit umgehen. Es gibt ja auch, ihr hattet vorhin über die Rosmarie gesprochen, da gibt es ja gute Beispiele mit dem KIT-Projekt und Chemistry, das dann umzusetzen, und da muss es halt einfach viel mehr Themen geben, und ich denke, wenn man da einen Standard entwickeln kann und Anwendungen umsetzen kann, die dann wieder in die Welt ausstrahlen, dann wird sich das dementsprechend von allein in die Richtung entwickeln.
Mhm. Genau, einen lieben Gruß an der Stelle an unserem früheren Podcast-Gast Rosmarie Steininger. Von der reden wir jetzt gerade.
Liebe Grüße, Rosmarie. Ich freue mich,
dass wir wieder Daniele, wie ist es jetzt eigentlich? Du hast ja gesagt, du brauchst Interdisziplinarität in den Teams für AI. Heißt das, dass man auch eine hohe Möglichkeit hat, Quereinsteiger mit einzubinden, oder sagst du, um Gottes Willen, nee, wir müssen die Leute ausbilden, die schon da sind?
Ich bin ja das beste Beispiel für einen Quereinstieg, weil querer einsteigen, als ich eingestiegen bin, kann man, glaube ich, nicht. Als Architektin, ich kokettiere da manchmal mit, wenn ich in irgendein Team reinkomme und sage, ich bin Architektin, nein, keine Software-Architektin, sondern so eine richtige Architektin, dann wird da immer geschmunzelt. Wenn man sich international das anschaut, haben wir einen Wahnsinnskompetenzmangel in dem Bereich, einen riesen Fachkräftemangel. Und vor dem Hintergrund können wir auch auf Frauen nicht verzichten, sollten wir auf niemanden verzichten. Und auf der anderen Seite stelle ich fest, in den Teams, wenn man an verschiedenen Applikationen arbeitet, dass diese unterschiedlichen Blickwinkel und die unterschiedlichen Fragen, die man stellt, halt einfach sehr, sehr inspirierend und befruchtend sind, um dann wirklich nachhaltige Applikationen und Anwendungen zu entwickeln. Das heißt, ich bin immer ein Freund davon, hierarchieübergreifend und fachbereichsübergreifend Teams zusammenzuschnüren, um das beste Ergebnis zu erzeugen.
Wie sieht es aus mit dem Management? Können die auch interdisziplinär mitmischen? Oder?
Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Bei dem vorherigen Job in der BMW Group war das eine Zielprämisse dabei, natürlich nicht nur bottom-up mit den Experten etwas zu entwickeln und abzuleiten, sondern top-down natürlich das Management abzuholen. Sowohl das Management oder ihr hattet vorhin auch die Politik angesprochen. Es geht halt einfach darum, generell, insbesondere in Deutschland und Europa, eine digitale Grundbefähigung zu erreichen, diese Buzzwords zu entmystifizieren und auf den Punkt zu bringen, was ist es und was ist es nicht, um damit eine Grundlage zu schaffen, sinnvoll und verantwortungsvoll mit diesen Technologien umzugehen.
In dem Zusammenhang, was würdest du Unternehmen empfehlen, die stärker in dieses Feld reingehen wollen und es intensivieren wollen? Was kann man tun, einerseits um Mitarbeiter zu befähigen, andererseits aber auch, um sich irgendwie noch professioneller, intensiver damit zu beschäftigen, obwohl es halt diesen Fachkräftemangel gibt? Was wären so deine Empfehlungen?
Also ich habe das ja bei BMW eine lange Zeit betreut und aufgebaut und strukturiert. Und dort gab es immer 4 beziehungsweise 5 Bereiche. Das haben wir in dem sogenannten AI Center of Excellence, so hieß es am Ende, strukturiert nach einem Hub- und einem Spoke-Ansatz. Und da gab es 4 Bereiche. Das eine ist das Thema Portfolio. Das andere ist das Thema Technologie. Das dritte ist das Thema Partner-Ecosystem. Und das vierte ist Communication und Qualification. Beim Portfolio, wenn man beginnt, würde ich immer empfehlen, nehmt einfach 2, 3, 4 Anwendungsfälle, vertestet es und fangt an, um zu lernen, wie gehe ich mit den Daten um, welche Infrastrukturen brauche ich, welche Erkenntnisse kann ich gewinnen, so ein iterativer Prozess. Beim Thema Technologie ist es unheimlich wichtig, sich frühzeitig Gedanken zu machen bei der Technologieentwicklung, auf welche Dateninfrastruktur setze ich auf und wie prozessiere ich meine Daten. Da kann ich immer nur empfehlen, je nachdem, oder eigentlich komplett egal, wie groß das Unternehmen ist, eine unternehmensübergreifende Dateninfrastruktur aufzusetzen, weil ich einfach, je komplexer die Anwendungsfälle werden, aus ganz unterschiedlichen Bereichen Daten brauche. Kundendaten, Fahrzeugdaten, Prozessdaten, also dementsprechend dort die Empfehlung, sich gleich im ersten Zuge dann auch die Gedanken zu machen, was heißt das für mich, wie muss ich meine Infrastruktur anpassen. Im Bereich Partner-Ecosystem geht es darum, die Frage zu beantworten, habe ich die Kompetenzen on board, dass ich das selbst machen kann, also make, oder buy, kaufe ich mir die Kompetenzen ein. Wenn ich eine frühe Pilotierung mache, da gibt es unheimlich viele spannende Startups, mit denen ich zusammenarbeiten kann und wo ich auch einen gewissen Wissenstransfer erreiche, um meine Organisation schneller zu befähigen. Und wenn ich dann später mehrere Anwendungsfälle habe, würde ich halt immer schauen, dass ich im Sinne der Effizienz gleichgeartete Themen, also ein Cluster für Conversational beispielsweise oder für Bildverarbeitung strukturiere, um einfach effizientere und günstigere Preise zu erreichen und das auf ein Plattformmodell aufzusetzen. Und in dem letzten Bereich, Kommunikation und Qualifikation, geht es darum, einfach zu schauen, wie gestalte ich die digitale Transformation in meinem Unternehmen? Wie befähige ich die Mitarbeiter? Wo hole ich die ab? Wo stehen die? Und dass ich, so haben wir es auch bei BMW gemacht und so erlebe ich es auch bei Capgemini, wirklich eine eigene Academy haben, wo ich verschiedene Programme für Grundbefähigung, Spezifizierung und Spezialisierung in dem einen oder anderen Bereich anbiete. Und das Thema Kommunikation, das wird immer belächelt. Ich bin ein sehr, sehr kommunikativer und kontaktfreudiger Mensch. Aber das ist für meine Begriffe auch unheimlich wichtig. Bei BMW habe ich immer gesagt, wenn BMW wüsste, was BMW weiß, dann wären wir schon einen ganzen Schritt weiter. Und es gibt unheimlich viele kompetente Kollegen und Kolleginnen. Und die Techies und die KI-Experten sind vielleicht von der Mentalität her grundsätzlich ein bisschen schüchterner und man muss die in strukturierten Organisationen zusammenbringen, um zu kommunizieren, das Wissen zu transferieren und gemeinsam diese digitale Transformation zu gestalten. Mhm. Hat das deine Frage beantwortet?
Absolut, absolut.
Wenn wir jetzt zu kleinen Unternehmen gehen würden, kleinere Rennen als BMW und Capgemini, ab wann rentiert es sich für ein Unternehmen, KI einzusetzen?
Das ist eine spannende Frage. Mir hat letztens jemand mal die Frage gestellt über eine andere Initiative, die Applied AI, in der ich sehr, sehr intensiv unterwegs war die letzten Jahre. Was denn einfacher ist, KI in einen Großkonzern oder in einen KMU, also ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, zu integrieren? Ich war mir da ehrlich gesagt auch unsicher. Ich glaube, Kleine und mittelständische Unternehmen haben den Vorteil, dass sie meistens familiengeführt sind und dass es meistens nur einen Geschäftsführer gibt oder zwei oder drei, aber nicht so viele Vorstände. Das heißt, ich glaube, im Sinne von Bottom-up, Top-down ist es einfach schneller und kann ich schneller Entscheidungen treffen und das sozusagen die Entscheidungsbedarf an den Mann bringen. Ansonsten glaube ich, dass die eben aufgeführte Empfehlung, einfach zu starten und sich das anzuschauen, der richtige Weg ist, wenn ich jetzt nicht ein Startup habe, das sich jetzt vollkommen auf KI fokussiert, sondern ein, ich sag mal, klassisches, hardware-getriebenes Mittelständler, dann würde ich empfehlen, auf reife Technologien aufzubauen. Also jetzt nicht mit Quantum Computing anzufangen, sondern wirklich auf Bildverarbeitung und Sprachverarbeitung, dort, wo es einfach schon Off-the-Shelf-Lösungen gibt, die ich relativ einfach vertesten kann und integrieren kann. Und ich würde auch empfehlen, nicht zu komplexe Anwendungsfälle am Anfang mit denen zu starten, um halt einfach auch relativ schnell Erfolgserlebnisse zu haben.
Zumal es ja auch immer mehr, sag mal, relativ fertige Applikationen und Plattformen gibt. Also ich denke hier gerade an OpenAI, das ist ja faszinierend, was man da alles Tolles machen kann. Und da muss man ja auch nicht immer alles selber entwickeln, sondern kann ja wirklich auch aufsetzen. Schauen wir nochmal so ein bisschen in die Zukunft, Daniela. Wenn du jetzt so an die nächsten 10 Jahre denkst, was wird sich tun? Worauf können wir uns freuen im Bereich von AI? Was sind so aus deiner Sicht jetzt so die großen Sprünge, die großen Trends, die vermutlich jetzt in den nächsten Jahren bei uns aufschlagen werden, vor allen Dingen natürlich auch bei den Unternehmensberatungen. Was ist da deine Einschätzung?
Also auf der einen Seite glaube ich, dass neben den Technologien, die jetzt schon reif sind, werden sich weitere Technologien, ob das jetzt Acoustics ist oder Quantum Machine Learning, was wir eben schon kurz angerissen hatten, die werden reifer werden und die werden sich dementsprechend, wenn sie einfach im Reifegrad entwickeln, das glaube ich. Ich persönlich glaube auch, dass jeder Bereich, jede Industrie und jeder Bereich der Wertschöpfungskette irgendwann früher oder später von Daten und AI durchdrungen wird, von datengetriebenen Entwicklungen. Und was ich auch total spannend finde, du hast eben gerade das Thema OpenAI angesprochen und die Sprachmodelle. Wir sehen bei dem Thema der Sprachmodelle aktuell schon, dass es in Richtung langsam No-Code-AI geht. Das heißt, zukünftig wird es auch für Kollegen und Kolleginnen, die nicht Tech-by-Tech programmieren wollen oder eine Programmiersprache lernen wollen, möglich sein, KI-Anwendungen umzusetzen und auf die Straße zu bekommen, ohne selbst coden zu müssen. Ja. Das geht sozusagen von dem Bereich Data Science in den Bereich Data Engineering, wird das übergehen und es wird einfach einfacher, schneller möglich sein, die dementsprechenden Anwendungen erfolgreich umzusetzen.
Ähnlichen Trend haben wir im Robotikumfeld gesehen. Da ist ja auch mittlerweile so, dass ich mit bestimmten Modellen zumindest relativ einfach da Robotiksequenzen programmieren kann. Also programmieren kann, ist eigentlich gar kein Programmieren mehr. Und vermutlich wird das dann auch da so ein bisschen mit diesem Bausteinsystem kommen. Da kann ich nur zustimmen.
Ich gehe auch gern zurück, Daniele, zu dem Thema Daten. Du hast ja vorhin gesagt, also wenn BMW schon wüsste, was BMW schon weiß. Haben wir das Problem bei der KI, dass viele Firmen nicht wissen, was sie schon wissen? Weil die KI ist ja nur so stark wie die Daten, die man dann auch, die man benutzt dafür.
Ich glaube, dass in den Unternehmen viele Datenschätze in verschiedenen Silos noch stecken und schlummern, die es gilt zu heben, wo man die Daten, die vorhanden sind, die einzelnen Datensätze dementsprechend aufbereitet in der Struktur und Qualität, um dort Erkenntnisse rauszuziehen und dann auch im nächsten Schritt verschiedene Datentöpfe zu verknüpfen, woraus ich wieder ganz neue Erkenntnisse gewinnen kann. Da glaube ich, dass da sehr, sehr viel Potenzial dort ist und der Fokus vielleicht insbesondere aufgrund der Pandemie und den Herausforderungen, die wir aus Osteuropa gerade erleben, gerade auf anderen Stellen liegt. Aber ich denke, das wird in den nächsten Jahren einfach kommen und sukzessive werden diese Datenschätze gehoben.
Braucht man den Daten Sherlock Holmes einsetzen überall in den Unternehmen, damit das dann auch besser wird.
Wir haben im Jahr 2020 eine Zukunftsstudie in Deutschland durchgeführt mit dem Münchner Kreis, Bertelsmann Stiftung, zum Thema künstliche Intelligenz im Jahr 2035, also sozusagen der langfristige Blick. Und da hätte ich zwei Fragen. Zum einen, wir haben da auch die Expertinnen und Experten befragt, wie stellt ihr euch die KI im Jahr 2035 vor? Und da kam raus, sie sollte tendenziell stark sein. Sie sollte so ein bisschen ein Mittelding zwischen technisch und menschlich sein. Sie sollte relativ öffentlich zugänglich sein. Sie sollte mehr gemeinnützig und nicht profitorientiert sein. Sie sollte relativ transparent sein und tendenziell nicht zu vordergründig erkennbar sein. Also da sind auch relativ viele Widersprüche drin. Ich weiß nicht, ob du dir jetzt alle Dimensionen gemerkt hast, aber
alle.
Alle mit der KI, genau. Aber so, was ist deine Einschätzung, wenn du an die KI, ist ja eh ein Quatsch, aber sag mal, an die KI-Entwicklung im Jahr 35 denkst, wie sieht für dich das dann in der Zukunft so ein bisschen aus?
Also, vielleicht sage ich einfach das, was ich mir wünsche, weil die
anderen sind alle
richtig oder falsch. Und beim autonomen Fahren haben wir ja gelernt, dass diese Vorhersagen manchmal auch nicht so eintreten, wie wir uns die vorgestellt haben. Ich würde mir wünschen, dass wir verantwortungsvoll die Technologien entwickeln und auch differenzieren, wo setze ich die Technologien ein und wo setze ich sie bewusst nicht ein. Also ich bin kein Freund davon zu sagen, ich habe ein Problem, schmeiße die KI drauf oder nutze die Technologie, um die Technologie zu nutzen. Das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn.
Ja.
Ich persönlich glaube auch, und das habe ich in den letzten Wochen gelernt, in meiner neuen Rolle, dass der Fokus sehr, sehr stark auf dem Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiger Umgang zum Schutze unserer Welt und auch für unsere Kinder im Fokus stehen wird. Das wünsche ich mir. Das geht ja auch in die Richtung Non-Profit-AI, Open-AI und Transparenz, dass da ein Fokus drauf gelegt wird. Und ansonsten wünsche ich mir, dass man eine Balance zwischen der Technologieentwicklung und den Chancen und Potenzialen, die die Technologie mit sich bringt, aber auf der anderen Seite auch eine Achtsamkeit und eine Awareness dafür, was wir Menschen sind und was uns Menschen ausmacht, dass man da eine gute Balance findet und das in die richtige Richtung bringt. Also das ist das, was ich mir wünsche und das ist das, für was ich auch stehe.
Das wäre, Anne, wolltest du bitte?
Ja, okay. Also ich wollte mal fragen, Daniel, wenn du redest, du bist eine Koryphäe im Bereich KI und bestimmt meint man, bei dir ist bei der KI-Einsetzung noch nie irgendetwas daneben gegangen. Ist das so? Und wenn nicht, muss man auch ein bisschen mehr Mut haben bei diesen Geschichten, weil du hattest gesagt, man muss ja auch anfangen, ein bisschen ab und zu scheitern mit KI.
Wie soll ich das jetzt beantworten? Ich bin ja auch nicht die, ich bin ja nicht alleine, ja, sondern ich bin ja die, die das mitgestaltet und dahinter stehen immer interdisziplinäre Teams und Experten, die das im Gegensatz zu mir richtig gut können und richtig gut coden können. Aber ich denke, das ist so ein Grundselbstverständnis, dass ich nicht das plane und dann wird es so, sondern dass ich mich iterativ über Fehler und Erkenntnisse weiterentwickle. Das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen dem, ich plane eine Hardware und ich plane ein Stück Fahrzeug. Das ist vielleicht auch der Unterschied bei der Softwareentwicklung. Was ich interessant finde, ich komme ja aus der Projektentwicklung und bei der Projektentwicklung gibt es auch mal Statistiken, wie viel Projekte von klassischen Projekten, die ich anfange, werden dann auch zum Erfolg gebracht. Und da spricht man davon, wenn man in dem Korridor 60-70% ist, dann ist man richtig, richtig gut, wenn man die umgesetzt hat und der Rest ist einfach, der geht auf dem Weg verloren und wird nicht weiterverfolgt. Ich hatte letztens mit einem großen amerikanischen datengetriebenen Konzern die Diskussion, um da einfach einen Benchmark zu bekommen, wie ist denn das bei euch, wo liegt denn da der Prozentsatz? Und die haben mir berichtet, dass das im einstelligen Bereich um die 9% liegt. Das heißt, 90-91% der Anwendungen, die ich anfange, kommen nicht zum Ende und kommen auch nicht vor Kunde. Ich glaube, das unheimlich Wichtige dabei ist und was wir lernen müssen, dass wir, wenn wir feststellen, dass das nichts wird, dass wir es dann auch einfach lassen und liegen lassen und nicht der Meinung sind, wir entwickeln immer weiter und investieren noch weiter Geld und Ressourcen da rein. Ich glaube, das ist das Wichtige, was man dabei lernen muss und wo man sehr, sehr konsequent sein muss.
Auch den Mut zu erkennen, wenn was nicht funktioniert hat.
Ja.
Wir kommen zum Ende unserer sehr spannenden Podcast-Folge mit dir. Und wir haben am Ende immer zwei Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. Eine darf ich dir stellen, eine Frage wird von N kommen. Und ich würde damit beginnen, dich zu fragen, welche drei Themen haben denn für dich in nächster Zeit die dringendste Priorität? Und du kannst dir ein bisschen raussuchen, auf welcher Ebene du das beantwortest. Aber vielleicht in aller Kürze, was sind so die drei Dinge, die dich am meisten bewegen werden in den nächsten Jahren?
Okay, dann differenzieren wir es ein bisschen. Ich glaube, gesellschaftlich, das haben wir angesprochen und schon tief durchleuchtet, ist es das Thema datengetriebene Entwicklungen, KI-Entwicklungen für Deutschland und Europa, verantwortungsvoll damit umzugehen, nachhaltig das zu entwickeln. Bezogen auf die Welt würde ich mir wünschen, dass wir wieder zurück zum Frieden kommen und dass wir mehr einen Fokus drauf legen, zu kollaborieren, anstatt die Competition voranzutreiben. Und privat bin ich sehr, sehr glücklich mit meiner Familie und meinem Freundeskreis und freue mich jeden Tag, meine Kinder auf ihrem Weg weiter begleiten zu dürfen.
Super.
Und Daniele, wenn ich jetzt kommen darf mit einer Frage, drei Sachen, die du den Menschen empfiehlst, die sie unbedingt lernen sollten, um fit für die Zukunft zu bleiben. Was wären das?
Also persönlich bin ich ja ein Freund des lebenslangen Lernens. Dementsprechend seid euch bewusst, dass das Lernen nie aufhört. Das erzähle ich auch immer meinen Kindern. Nur wenn ihr aus der Schule raus seid, hört es nicht auf, dann fängt es erst an. Das ist vielleicht die erste Grundbotschaft. Ansonsten im Kontext KI und datengetriebene Entwicklung wünsche ich mir, dass jeder so eine digitale Grundbefähigung mitbekommt, um da die Buzzwords zu entmystifizieren und zu wissen, in welche Richtung es geht. Und das andere Thema für die Gesellschaft ist einfach zu lernen, eine Balance zwischen Mensch und Digital und Technologie zu finden. Das passt.
Was für schöne Schlussworte. Und als Future Skills Company hätten wir nichts Besseres von dir hören können, fühlen uns bestätigt, dass wir auch da in die richtige Richtung arbeiten. Ja, liebe Daniela, vielen lieben Dank für das spannende Gespräch und dass du heute bei uns im virtuellen Podcast-Studio zu Gast warst.
Dankeschön auch von meiner Seite. Ich wünsche euch alles Gute und vor allem Gesundheit.
Daniela, vielen Dank und also Dankeschön auch von mir. Das war heute das Gespräch mit der richtigen Architektin, die uns beibringt, was wir wissen und die auch, also die Katja Riemann von KI ist. Das war das Gespräch heute mit Daniele Rittmeier, Head of AI Automotive bei Capgemini. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Gast haben, der ebenso spannend erzählen kann wie heute unsere Daniele, dann bitte einfach eine E-Mail schicken unter podcast@i40.de. Und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast können Sie ja alle verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und ihr wisst es ja, die öfters mal zuhören, Philipp und ich, wir machen Purzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koag.